Frauen sollen auch in Zukunft weniger arbeiten als Männer und Arbeitslose arbeitslos bleiben? Was hart klingt, steckt tatsächlich hinter der Schuldenbremse. Erklärt hat mir das Ganze Philippa Siegel-Glöckner. Mit ihr habe ich nämlich über ihr neues Buch Gutes Geld gesprochen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video gibt es ein exklusives Interview mit Philippa Siegel-Glöckner über ihr neues Buch Gutes Geld. Philippa, wer sie noch nicht kennt, hat bei der Weltbank gearbeitet, hat beim Finanzministerium in Liberia gearbeitet, hat im Bundesfinanzministerium gearbeitet, als Olaf Scholz noch Finanzminister war, hat das Dezernat Zukunft gegründet und jetzt eben dieses neue Buch geschrieben. Gutes Geld heißt das Buch, erscheint im Quadriga Verlag. Hier seht ihr das Cover mit Philippa abgebildet. Wege zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft, sagt sie dazu. Es geht um die Schuldenbremse, um die europäischen Schuldenregeln, wo sie herkommen. Es geht auch um die Zinspolitik der EZB. Welche Mittel denn eigentlich die Finanzpolitik und welche die Geldpolitik wirklich hat, um Gesellschaft, um Wirtschaft positiv zu beeinflussen. Alles das. Am Ende gibt es lauter Vorschläge, wie Finanzpolitik rationaler sein kann, wie sie gerechter und besser sein kann, wie sie uns die guten Dinge im Leben ermöglichen kann. Darüber spreche ich jetzt auch im Interview mit Philippa. Wer allerdings noch eine Leseprobe möchte, die gibt es ebenfalls exklusiv im Geld für die Welt Newsletter. Link dazu jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ebenso natürlich wie der Link zum Buch. Nun aber Sprung ins Interview. Liebe Philippa, schön, dass du da bist und mit uns über dein neues Buch redest. Ich krieg immer Gänsehaut, wenn ich in Talkshows FDPler, CDUler über den Bundeshaushalt reden höre. Und die tun immer so, als wären sie die strebsamsten Eichhörnchen und die tugendhaftesten Sparer. In deinem Buch erklärst du, warum Eichhörnchen schlechte Kapitalisten sind und man den Haushalt nicht führen sollte wie ein Eichhörnchen. Was hat es denn damit genau auf sich?
Ja, lieber Boris, freut mich erstmal sehr, da zu sein und über das Buch mit dir zu sprechen. Ja, Eichhörnchen haben es ja nicht so unbedingt mit dem Kapitalismus und mit Schulden aufnehmen, sondern die sammeln ganz gewissenhaft ihre Nüsse zusammen für ihren Winter, um dann genug zu haben und einen Vorrat zu haben und von dem zehren zu können. Und so ähnlich wird oft mit dem Bundeshaushalt verfahren. Also man sagt, ja, man darf ja nichts ausgeben, was man noch nicht eingesammelt hat, sondern wir suchen erst ganz eifrig unser Geld zusammen. Und wenn wir es dann gefunden haben, dann können wir Ausgaben tätigen. Und ich glaube, ein bisschen mehr Kapitalismus würde uns oder kapitalistische Denke würde uns da nicht schaden.
Ja, inwiefern? Also wie könnte das Eichhörnchen kapitalistischer werden?
Das Eichhörnchen könnte sich überlegen, dass es zum Beispiel sowas wie eine Staatsanleihe gibt. Okay, da tut sich der deutsche Staat auch ein bisschen leichter als das Eichhörnchen, weil ich weiß nicht, wer alles dem Eichhörnchen einen Kredit geben würde oder was es da so als Sicherheit anzubieten hat. Aber die Bundesregierung hat da ja so einiges anzubieten. Ich glaube, das Wichtigste sind zukünftige Steuereinnahmen, die sie sehr sicher hat. Also da muss schon der Himmel runterfallen, damit die nicht kommen. Und deswegen sind deutsche Staatsanleihen, also Kreditaufnahme des deutschen Staates, sehr sicher, ist sehr begehrt bei Investoren. Und der deutsche Staat muss eben eigentlich nicht so handeln wie unser Eichhörnchen, das keine andere Wahl hat, als vor dem Winter ganz gewissenhaft die Nüsse zusammenzusammeln, sondern kann Anleihen ausgeben und kann dann etwas finanzieren, wenn er es für sinnvoll erachtet.
Ja, in deinem Buch skizzierst du hinter dem, was wir jetzt mit dem Eichhörnchen mal vereinfacht metaphorisch erklärt haben, ja in aller Detailtiefe mit den ganzen Geschichten, wie es zu verschiedenen Regeln der Staatsfinanzen gekommen ist, zu verschiedenen Überzeugungen, unter anderem denen, dass der Staat haushalten soll wie ein Eichhörnchen oder auch nicht. Dann, wenn man im Moment so die öffentliche Debatte verfolgt, klar, Deutschland, Wirtschaftskrise. steigende Arbeitslosigkeit. Trotzdem wird aber irgendwie immer über Arbeitslose gesprochen, als wären die selber daran schuld, arbeitslos zu sein. In deinem Buch, gleich zu Beginn, ziehst du dem so ein bisschen den Zahn und schreibst, dass der Staat ja mit seiner Nachfragepumpe, eine neue Metapher, etwas dagegen tun könnte. Was genau ist diese Nachfragepumpe und warum wird sie heute vernachlässigt?
Ja, die Nachfragepumpe ist eigentlich was ziemlich Tolles, weil sie uns alle sehr optimistisch stimmen kann. Der Staat ist eben handlungsfähig und muss nicht einfach tatenlos zusehen, wenn es zu wenig Arbeitsplätze in der Wirtschaft gibt, sondern der Staat selbst kann sich entscheiden, zusätzliche Nachfrage zu schaffen. Also zusätzliche Leute einzustellen zu dem schon, was sonst schon in der Wirtschaft an Arbeitsplätzen angeboten wird, wenn er eben mehr Geld in die Wirtschaft reingibt, als er rauszieht, also wenn er sich verschuldet. Er kann zum Beispiel sagen, wir brauchen jetzt hier 100 zusätzliche Leute in der Pflege oder in der Schule oder im Kindergarten. Und damit kann er so ein bisschen einpegeln, wie viel Nachfrage nach Arbeit dem Arbeitsangebot gegenübersteht. Und wenn die Unternehmen gerade alle ein bisschen Schiss haben, weil sie sagen, oh, läuft nicht so gut, wir wollen nicht so viele Leute einstellen, sonst haben wir zu viel Kosten, kann der Staat sagen, okay, können wir ausgleichen. Wir brauchen ja eigentlich eh die Erzieherinnen und Erzieher. Lasst uns doch jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben und die einstellen und kann so dafür sorgen, dass es immer genug Nachfrage nach Arbeit gibt.
Wenn jetzt das ein FDPler hört, der überzeugt davon ist, dass der Staat bloß nicht noch größer werden soll, wie würdest du dem dann diese Sorge nehmen, dass die Nachfragepumpe trotzdem bedient werden kann, auch wenn er nicht mehr Staatsangestellte will?
Ja, wir können natürlich die Nachfragepumpe auch so bedienen, dass wir Nachfrage in der Privatwirtschaft schaffen. Also wir können auch sagen, wir kaufen jetzt ganz viele Gummibärchen und dann werden mehr Leute in der Gummibärchenfabrik angestellt. Mhm. Nur wenn wir momentan auf Deutschland gucken, dann fehlen uns die Leute eher woanders oder fehlt uns der Output eher woanders. Wir haben einfach ganz klar zu wenig Erziehung, zu wenig Pflege. Und FDPler waren eigentlich auch mal für Bildung. Insofern müsste er mir da zustimmen, dass wir mehr Leute im Bildungssektor brauchen.
Ja, aber ein Punkt, der dahinter steckt, der mir auch sehr häufig dann immer über oder auf die Füße fällt, ist, dass es so ein Missverständnis gibt, dass man glaubt, wenn man für mehr staatliche Impulse für die Wirtschaft ist, für einen höheren Netto-Neuverschuldung beispielsweise, dass das automatisch bedeuten muss, mehr Staat. Stimmt aber gar nicht. Man kann für Staatsausgaben plädieren. Du hast jetzt gerade Bildungsausgaben als Beispiel genannt. Man könnte auch für Steuersenkungen sein, die Mehrwertsteuer reduzieren, Freibeträge erhöhen, damit gewisse Personengruppen davon betroffen sind. Das heißt, die Nachfragepumpe an sich ist erstmal gar nicht so sehr parteipolitisch aufgeladen, oder?
Eigentlich nicht, weil du total recht hast. Und ich glaube, so eines der bekanntesten Beispiele für keynesianische Nachfragepolitik, so nennt man das ja, sind die Steuersenkungen unter Kennedy in den USA. Also klassisches Beispiel für nicht mehr Staat. Man kann natürlich sagen, dass es deswegen ein bisschen parteipolitisch aufgeladen ist, weil was passiert mit den Machtverhältnissen in einer Gesellschaft, wenn man die Nachfragepumpe immer gut betätigt, wenn man dafür sorgt, dass Beschäftigte eine gute Verhandlungsposition haben, dann gewinnen die natürlich tendenziell an Macht. Und wenn man sagen will, Beschäftigte haben in der Politik jetzt eher bestimmte Parteien als Vertreter als andere, dann wird es schon wieder parteipolitisch. Aber es geht nicht unbedingt mit einem Staatsbild von, also das oder einer bestimmten Staatsgröße zusammen.
Ja. Es geht mehr darum, schreibst du auch in deinem Buch, für eine ausgelastete Wirtschaft zu sein, also die Kapazitäten, die wir haben, insbesondere Talente und Arbeitskraft, so zu nutzen, dass wir eben unsere Ziele erreichen. Die legen wir dann demokratisch fest, klar. Aber inwiefern wird denn diese Nachfragepumpe, die man eigentlich bedienen könnte, gerade behindert? Also was sorgt dafür, dass wir die nicht so nutzen, wie man sie nutzen könnte eigentlich, wie du es in deinem Buch skizzierst?
Ja, also Da wäre die erste Antwort, die wahrscheinlich vielen einfällt, oh, wir haben da so eine Schuldenregel im Grundgesetz stehen und die erlaubt das nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das stimmt, weil im Grundgesetz eigentlich die Nachfragepumpe angelegt ist. Da steht nämlich schon drin, dass sich der Staat mehr oder weniger verschulden darf nach der Wirtschaftslage. Also im Gegenteil zu dem, was sich viele vorstellen, steht im Grundgesetz kein fixer numerischer Deckel für die Neuverschuldung drin. Die Frage ist dann eher, wie man das auslegt. In einem einfachen Gesetz, in der Verordnung, teilweise so in Excel-Spreadsheets. Also wie man ausrechnet, wie viel mehr sich der Staat verschulden darf, wie diese Nachfragepumpe bedient werden darf. Und das ist ja Auslegungssache der Regierung bzw. des Gesetzgebers, des Parlamentes. Und da hängt es meiner Ansicht nach, dass die Politikerinnen und Politiker sich heute entscheiden, die Nachfragepumpe in einer Art auszulegen, in der sie eigentlich so ein bisschen stottert, nicht richtig funktioniert.
Mhm. Du schreibst in deinem Buch, ich glaube, das war auch eine Herausforderung, natürlich von den ganzen Neuerungen und Ausnahmen, die es jetzt seit Corona-Pandemie gab, von Bazooka und Sondervermögen, von Urteil Karlsruhe, von Bundeswehr-Sondervermögen im Grundgesetz. Da hat man ja eigentlich gesehen, dass ohne mit zwei Drittel Mehrheit an der Schuldenbremse heranzuschrauben, wirklich was zu ändern, plötzlich Milliardenspielräume an vielen Stellen frei werden, wenn man es ja nur will, ja, wenn es plötzlich die Situation gebietet. Welche Möglichkeit, die Schuldenbremse, wie sie im Moment ist, zu nutzen, um mehr Geld für die wichtigen Dinge auszugeben, hältst du für die beste, einfachste, realistischste?
Ja, ich denke, das kommt immer auf die Ausgabe an. Weil je nachdem, was für eine Ausgabe ist, kann man das ganz gut passend machen in der Schuldenbremse. Und da gilt es ein bisschen, das Richtige auszuwählen. Also die zwei wichtigsten Optionen sind sicher einmal diese Konjunkturkomponente, also das, über das wir gerade gesprochen haben, dass man die Nachfragepumpe richtig bedient. Und das andere sind die sogenannten finanziellen Transaktionen. Über die haben wir vor diesem Sommer auch noch nicht so richtig gesprochen in Deutschland. Und jetzt würde ich sagen, ist es fast der Trendbegriff. Finanzielle Transaktionen funktionieren so, dass die Schuldenbremse sagt, jede Schuld, die wir aufnehmen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben für den Staat, ist ausgenommen. Weil wir eigentlich ja nur Geld, ist auch ein Vermögensgegenstand, gegen einen anderen tauschen und das sollte nicht unter die Schuldenbremse fallen. Das klassische Beispiel, das immer angeführt wird, ist, wenn der Staat eine Aktie kauft. Mhm. Man kann da aber noch ein paar andere Sachen machen, zum Beispiel eben einen Kredit vergeben an die Bahn, die damit Gleise baut und den Kredit dann über Jahre zurückbezahlt. Und für große Infrastrukturvorhaben, von denen wir mittlerweile ziemlich viele haben und machen müssen, weil wir da in der Vergangenheit nicht genug getan haben, kann man dieses Instrument, glaube ich, am besten nutzen. Wo es viel besser ist als diese Nachfragepumpe, ist, es erlaubt dir, vorhersehbar Gelder einzuplanen. Wenn wir uns nach der aktuellen Auslastung der Wirtschaft richten müssen, dann können wir ja nicht sagen, jedes Jahr 10 Milliarden für die Bahn, sondern es ist jedes Jahr neue Wundertüte und damit kann sich kein Bauunternehmen danach richten und kann sagen, nächstes Jahr haben wir einen Auftrag in der Größe, jetzt stellen wir mal so und so viele Leute ein. Deswegen ist das schon noch ganz wichtig. Ich glaube, mit den beiden kommt man dann ganz gut hin und dann sollte man meiner Ansicht nach natürlich konsequent diese Notlagenregelung nutzen, dass wenn wir absolut unvorhergesehene Ereignisse haben, die viel Platz im Bundeshaushalt nehmen, dass man dann auch sagt, es ist eine Notlage, die beschließen wir und das versuchen wir nicht im Rahmen des normalen Etats abzubilden.
Ja, wenn man über die Schuldenbremse spricht, denkt man ja direkt an diese 0,35%. Diese Zahl klingt total hochwissenschaftlich, als stünde da ganz viel hinter, als hätte sich da jemand mega viel bei gedacht. Das ist genau diese 0,35% Neuverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung sein dürfen. In deinem Buch sezierst du das so ein bisschen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Vielleicht die Kurzversion dazu. Ist das wirklich eine hochwissenschaftliche Zahl?
Nein. Cool, das ist die ganz kurze Antwort. Aber um mal ein bisschen auszuführen, Also als man die Schuldenbremse eingeführt hat, da sagte man, okay, der Spielraum nach den europäischen Fiskalregeln ist eigentlich 0,5%. Könnt ihr im Buch nachlesen, ob das tatsächlich so gestimmt hat. Und diese 0,5, die teilen wir jetzt auf Länder und auf Bund. Und was ist fair? Das ist so wie bei Kindern, die irgendwie die Schokoladen teilen. Jeder kriegt die Hälfte. Also 0,25 und 0,25. Aber damit der Bund auch sicher seine 0,25 rauskriegt, gehen wir mal in die Verhandlungen mit 0,35. Und dann kam auf der Länderseite Horst Seehofer und hat gesagt, nee, wir Länder, wir brauchen diese Verschuldung nicht, wir sind so gut im Sparen, wir können das auch ohne. Und dann ist der Bund mit seinen 0,35 wieder rausgelaufen aus der Verhandlung.
Und so ist es jetzt eigentlich, dass man selbst, wenn man die europäischen Regeln strengstmöglich auslegt, um dann auf diese 0,5 zu kommen, du hast es nur angeteasert, dass es im Buch vielleicht dazu kommen könnte, dass auch diese 0,5 falsch sind. Wir lassen es mal so stehen, können die Leute dann im Buch nachlesen. Aber so, dass man, dass die deutsche Schuldenbremse selbst strenger ist als die strengstmögliche, vielleicht sogar falsche Auslegung der europäischen Regeln, ja?
Absolut. Und was auch noch interessant ist, war eine Herausforderung beim Buchschreiben, dass sich die europäischen Regeln komplett geändert haben im letzten Jahr. Die können sich nämlich anpassen, weil da nicht alles auf Verfassungsebene so festgelegt ist. Und da sieht man mal das Problem, wenn man so eine Regel ins Grundgesetz schreibt, dass wenn sich die äußeren Umstände ändern oder unsere Erkenntnisse, dass man das nicht so leicht geändert bekommt, weil man eben eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat ja braucht.
Ja. Also du würdest sagen, heute passen eigentlich die deutsche Schuldenbremse und die europäischen Regeln nicht mehr zusammen. Das ist nicht mehr konsistent.
Nein, das sind zwei komplett unterschiedliche Regelwerke. Die Schuldenbremse hat eben diese 0,35 plus ein bisschen für die Konjunktur und dann noch Ausnahme hier für Vermögen. Und Europa funktioniert nach einem komplett anderen Prinzip. Europa versucht jetzt ganz konsequent auf diese 60% Schuldenquote hinzukommen und macht dann komplexe Rechnungen und Projektionen und sagt, basierend auf denen dürft ihr die nächsten Jahre so und so viel ausgeben. Das hat wirklich gar nichts mehr miteinander zu tun.
Ja, und diese 60%, denen bist du auch auf den Grund gegangen, die müssen ja auch hochwissenschaftlich sein.
Ja, klar, also die 60 sind in Deutschland natürlich hochwissenschaftlich, die darf man ja überhaupt nicht kritisieren, also sonst ist man, wird man gleich ganz komisch angeguckt. Das war eigentlich die spannendste Reise in dem Buch, in die Geschichte, mal nach den 60 zu suchen. Die sind nicht nur da ja sogar wichtig, sondern ich habe die schon im Studium mitbekommen. Also das VWL-Studium ist jetzt nicht so praktisch ausgelegt, aber manchmal weht die Praxis irgendwie kurz durch den Hörsaal und dann hieß es so, ja, so allgemein sind 60% ganz gut. Und da bin ich in meinem Job in Westafrika, da war ich im Finanzministerium, da mal drüber gestolpert, weil mich der Minister gefragt hat, Philippa, wie viel Schulden dürfen wir denn aufnehmen? Und dann kommt das automatisch. Und jetzt dachte ich mir, suche ich mal, wo die eigentlich herkommen. Und es war eine total spannende Reise, weil man es erstens nicht so gut gefunden hat. Ökonomisch kann man das sich sowieso nicht so gut erklären. Und weil auch all die Leute, die ich interviewt habe, die dabei waren bei dem Beschluss der europäischen Fiskalregeln Anfang der 90er, sich auch nicht mehr so ganz sicher waren. Und das ist eine Zahl, die heute jede Pressekonferenz bestimmt, jeder Finanzminister redet über diese 60%, aber eigentlich weiß keiner so genau, wo sie herkommt.
Ja, und wie ist die Auflösung? Also wie kam es dann dazu, dass die plötzlich so relevant wurden?
Also es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Geschichten. Das eine ist, wie ist die 60 überhaupt zustande gekommen und in die Regeln reingekommen? Und die andere Geschichte ist, wieso ist sie so relevant geworden? Und das ist wirklich spannend, weil wenn solche Kennzahlen eingeführt werden und das galt für die 60 und dann gibt es in Europa ja auch noch so eine 3% Defizitzahl, das galt für all diese Zahlen. Bei der Einführung hat man immer gesagt, das sind ganz ungefähre Pi mal Daumenwerte. Wenn man die überschreitet, dann fällt auch nicht unbedingt der Himmel runter. Das ist nur so eine Kennzahl, um zu sagen, wann wir mal genauer hingucken müssen. Und dann siehst du im politischen Prozess über die Jahre, wie es sich komplett verselbstständigt, weil es natürlich für politische Gegner der Regierung ein gefundenes Fressen ist, zu sagen, die halten das ja gar nicht ein und deswegen sind die ja finanziell hier hochgefährlich unterwegs. Und das ist genau, was man mit den 60% gesehen hat, dass über die Jahre immer wieder die Opposition das aufgegriffen hat und gesagt hat, liebe Bundesregierung, so geht das ja überhaupt nicht. Und ihr müsst euch jetzt mal daran halten. Und so sind die 60 eigentlich erst zu so einem goldenen Kalb geworden.
Ja, wenn wir jetzt über diese Zahlen reden, könnte man meinen, okay, das ist alles abstrakte Zahlen, da steckt ja gar nichts dahinter. Eine Stärke deines Buches ist, großes Lob also an der Stelle, dass du sehr transparent machst und aufdröselst, was denn eigentlich an wirklichen Implikationen dahinter steckt. Beispielsweise, um mal eine Sache konkret zu machen, dass die Schuldenbremse davon ausgeht, einfach, oder darauf fußt, dass nicht mehr Frauen beispielsweise in Zukunft erwerbstätig sein werden. Klingt jetzt erstmal krass, ne, wenn man das so hört. Oder auch, dass sie davon ausgeht, dass nicht jeder, der Arbeit sucht, wirklich einen Job findet. Also, dass es immer Arbeitslosigkeit geben muss. Das sind krasse Aussagen, die dahinter stecken, wo die Leute dann denken, hä? Vielleicht kannst du das mit der Frauenerwerbstätigkeit für uns einmal aufdröseln.
Ja, klar, gerne. Also wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass diese Nachfragepumpe an der Schuldenbremse nicht so ganz richtig eingestellt ist. Und da kann ich vielleicht mal ein bisschen erklären, wie man heute diese Pumpe justiert. Also die entscheidende Frage ist, wann man sagt, dass eine Wirtschaft voll ausgelastet ist. Weil dann weiß man, wann sie unterausgelastet ist und wann man die Pumpe anschmeißen muss, um für ein bisschen mehr Nachfrage zu sorgen. Mhm. Das kann man ja nicht so richtig gut an irgendeinem Thermometer da draußen ablesen, dass einem sagt, jetzt ist irgendwie 90% volle Auslastung. Sondern das ist ein Konzept, das man sich überlegen muss und sagen muss, wann denke ich denn, dass die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Ist das, wenn alle Leute 20 Stunden arbeiten, 50 Stunden, 80 Stunden? Und genauso, wenn alle Frauen und Männer gleich arbeiten oder vielleicht Frauen so viel, wie es früher war, Männer so viel, wie früher war, und dann ist alles gut. Also das muss man sich überlegen. Und was wir gesagt haben und was wir in der Definition heute verwenden, ist, dass wir sagen, wenn ungefähr so viele Menschen arbeiten wie früher, dann ist die Wirtschaft voll ausgelastet. Jetzt haben wir in Deutschland eine Situation, in der traditionell Frauen wesentlich weniger arbeiten als Männer. Also ja nicht nur, dass weniger beschäftigt sind in einer Erwerbstätigkeit, sondern dass sie auch wesentlich weniger Stunden arbeiten. Und jetzt haben wir festgelegt in dieser Definition, dass wenn so viele Frauen arbeiten wie früher, also wesentlich weniger als Männer, dass dann die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Das hat eine wirklich absurde Konsequenz, wenn heute eine Regierung herkäme und ganz tolle Politik machen würde, dafür sorgen würde, dass wir ganz viele Kita-Plätze haben, dass mehr Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, dann würde die Schuldenbremse anzeigen, Überauslastung. Weil mehr Frauen arbeiten als früher und dann, große Gefahr, Wirtschaft ist überausgelastet, es arbeiten zu viele Menschen, die haben zu viel Verhandlungsmacht gegenüber ihren Chefs, können ihre Löhne zu stark hochverhandeln. Wenn die Löhne steigen, dann könnte das die Inflation treiben. Und deswegen, Achtung, müssen wir jetzt anfangen zu sparen. Also die Pumpe ganz fest abdrehen, Geld aus der Wirtschaft ziehen, damit wieder mehr Frauen arbeitslos sind. Und das ist absolut absurd. Also nicht nur geht es gegen den gesellschaftlichen Konsens, das ist auch finanziell nicht nachhaltig, weil wir dann im Endeffekt diese Menschen, die nicht in Erwerbstätigkeit sind oder weniger arbeiten, ja wieder subventionieren müssen über Sozialhilfe oder Unterstützung bei der Rente. Also da ist einfach diese Pumpe komplett falsch eingestellt.
Ja, du plädierst generell dafür, und das hört man jetzt auch raus bei dem, was du sagst, mehr auf die wirklich wichtigen Indikatoren zu gucken. Was macht die Wirtschaft, was macht die Gesellschaft lebenswert? Gibt es genug intakte Infrastruktur, Kita-Plätze, moderne Schulen, all das? Und weniger auf die Zahlen und die Zahlen an sich, weil so eine 60% Schuldenquote oder diese 0,35% bei der Schuldenbremse, weil die als Zahl an sich viel weniger Auskunft darüber geben, wie es uns eigentlich geht und was wir uns eigentlich noch leisten können, wie viel besser wir unser Leben machen könnten, wenn wir uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und in dem Zusammenhang schlägst du sogar einen neuen Indikator am Ende vor, an dem man so die Wirtschaftspolitik so ein bisschen ausrichten soll. Und zwar nicht nur stumpf das Bruttoinlandsprodukt, was wir alle kennen, sondern eine Wirtschaftsnutzleistung, hast du es genannt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, der Versuch mit der Wirtschaftsnutzleistung ist ein bisschen besser abzubilden, wann eigentlich die Wirtschaft gut für uns alle passt. Und was eigentlich wir alle aus unserer Wirtschaft, glaube ich, raus haben wollen, ist zum Beispiel genug gute Arbeitsplätze. Und da macht es eben einen Unterschied, ob in unserer Wirtschaft es einen Job gibt und die Person verdient 1 Million oder ob es 5 Jobs gibt und da verdienen 5 Leute 200.000. Wenn man das aber einfach nur alles summiert, dann sieht man da keinen Unterschied. Aber eigentlich ist die eine Wirtschaft viel besser als die andere. Also sowohl, glaube ich, weil wir es alle für richtig halten, dass jeder was verdient, der bereit ist, was zu tun, als auch, weil wir die weniger subventionieren müssen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen versuchen, ein bisschen näher da ranzukommen, was uns diese ganze Wirtschaftsleistung, also dieses BIP, was uns das eigentlich bringt als Gesellschaft von dem, was wir haben wollen. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr haben als Autos und so weiter, die im BIP gut erfasst werden. Weil das BIP im Endeffekt erfasst das gut industrielle Produktion. Aber wir wollen eigentlich noch gute Löhne, wir wollen genug soziale Dienstleistungen, also eben sowas wie Erziehung, Bildung, Pflege, Wohnen auch. Das habe ich rausgelassen, weil das unfassbar schwer zu messen ist. Aber wir sollten ein bisschen genauer dahin kommen, zu gucken, wie viel wir eigentlich aus diesem BIP für uns alle rausbekommen, damit wir als Gesellschaft gut leben. Und ich glaube, dass man diese Wirtschaftsnutzleistung auch im Endeffekt braucht, um langfristig ein gutes BIP zu haben. Weil wenn wir keine Pflege haben, wenn wir keine Erziehung, keine Bildung haben, dann werden wir auch langfristig ein Problem im BIP haben. Deswegen dachte ich, man braucht einen Indikator, der das ergänzt, weil es eben nicht allein um Industrieproduktion geht.
Und um das zu maximieren, sollte man auch zum Beispiel die Schuldenbremse verändern. Du schreibst am Ende daraus, eine Schuldenregel zu machen und hast da insbesondere 2 Sachen, die dir besonders wichtig sind. Die erste ist beispielsweise, zwischen inflationstreibenden Maßnahmen und antiinflationären Maßnahmen zu unterscheiden. Was hat es damit auf sich? Was ist da dein Gedanke?
Ja, also unter der Schuldenbremse gibt es ja das Konzept der Nachfragepumpe, über das wir schon mal ein bisschen gesprochen haben. Und momentan wird da kein Unterschied gemacht, ob ich jetzt eine Ausgabe mache, die nicht für mehr Kapazität im Arbeitsmarkt sorgt, sondern einfach nur die Wirtschaft befeuert. Oder ob ich eben zum Beispiel jetzt Kita-Plätze ausbaue und wirklich mehr Erwerbstätigkeit habe. Das Potenzial der Wirtschaft wird immer als gleich angesehen, weil wir das ja einfach so definieren, wie es in der Vergangenheit war, egal was wir tun. Und das ist nicht sinnvoll. Also das ist einfach objektiv falsch. Und deswegen würde ich sagen, da sollte man unterscheiden. Und wenn Ausgaben das Potenzial erweitern, dann sollte man das auch anrechnen. Das ist eigentlich, was den Anreiz für eine tatsächlich nachhaltige Finanzpolitik gibt. Weil es gibt nichts Nachhaltigeres, als wenn wir so viele Menschen in Arbeit bringen, wie nur irgendwie möglich.
Ja, und jeder weitere Lehrer, jede weitere Erzieherin beispielsweise dann erstens dafür sorgen, der Nachwuchs ist produktiver, aber auch mehr Menschen die Möglichkeit geben, wenn die Kinder beispielsweise versorgt sind, wieder selbst zu arbeiten.
Genau. Und das ist, also ich zitiere auch das Papier, es gibt also eine Studie von Tom Krebs und der ganze Effekt kommt eigentlich schon daraus, dass einfach jetzt gleich denn Leute sind in der, also mehr, vor allem mehr Frauen in der Lage sind zu arbeiten, weil sie eben eine vernünftige Betreuung haben. Das ist die größte Verschwendung von Potenzial, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also deswegen kann man da, finde ich, manchmal auch ein bisschen ärgerlich werden, wenn es immer heißt, oh, es gibt einfach keine Arbeitskräfte, es geht alles einfach gar nicht, wir haben diesen endlos großen Fachkräftemangel. Ja, tut halt mal was dafür, dass die Hälfte der Erwerbsbevölkerung so erwerbstätig sein kann, wie sie das auch möchte.
Ja. Skizziere doch zum Schluss nochmal, wie die Schuldenregel denn dann perfekterweise, utopischerweise, idealerweise aussehen sollte.
Ja, also gerade wenn wir über Utopie reden, dann denken wir ja ein bisschen größer. Und was ich eigentlich schön fände, ist, wenn man nicht eine festgenagelte Schuldenregel hätte. Ja, weil eigentlich können wir das nicht sagen. Also du und ich und auch keine anderen Ökonomen, wir können nicht sagen, das ist die wissenschaftlich eine richtige Regel. Hat viel mit Politik zu tun, mit Verteilung, mit Vorstellung von Gesellschaft. Du hattest über die Größe des Staates gesprochen. Deswegen ist das eigentlich was man zusammen mit der Politik entscheiden muss. Und deswegen ist für mich die ideale Schuldenregel eine, die jede Regierung wieder neu für sich aufstellt und den Leuten gegenüber rechtfertigt. Und wenn es richtig gut funktioniert, dann schaffen wir es, dass die Journalisten, die Wählerinnen und Wähler, die Experten darauf gucken, ob das, was die Politikerinnen und Politiker sagen,
und wie sie ihre Schuldenregel aufstellen, ob das zusammenpasst. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil dann macht tatsächlich Politik das, was sie gesagt hat. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Utopie, dass das tatsächlich zusammenpasst und dass das überprüft werden kann, weil es jetzt nicht ganz einfach ist. Aber das ist, was ich mir wünschen würde, weil wir dann wirklich die Demokratie auch beim Geld zurück hätten, dass wir auch darüber abstimmen, dass das immer wieder neu zur Debatte gestellt wird und dass das nicht einfach so aus der demokratischen Debatte rausgenommen wird, weil es irgendwelche Fachleute entscheiden.
Also gar nicht mal einfach die 0,35 durch eine andere x-beliebige Zahl ersetzen, sondern es sehr, sehr situationsabhängig machen und davon abhängig machen, was die jeweilige Regierung dann demokratisch legitimiert als Ziel ausgibt, ja?
Ganz genau. Vielleicht, wieso das, glaube ich, ein bisschen eine Utopie ist, ist, Neuseeland hat sowas gemacht lange Zeit. Also jede Regierung sollte ihre Regel wieder neu vorgeben und sie haben immer wieder die gleiche Regel gesetzt. Also es gibt diese Flexibilität, das zu tun, hin zu, das funktioniert tatsächlich und es wird eine Verbindung hergestellt, ist es ein langer Weg. Aber die demokratische Debatte funktioniert in Deutschland. Wir haben viel Diskussion, merken wir auch gerade. Es gibt super viel Diskussion über Finanzpolitik. Und ich finde, wir sollten dahinter nicht zurückgehen, sondern diese Debatte sollte da bleiben. Ich weiß ja auch nicht, ob ich recht habe. Ich habe sicher auch gewisse politische Konzepte in meinem Kopf. Also das sollte in der politischen Debatte bleiben. Das, fände ich, wäre eigentlich das Richtige. Und dann hätte man auch dem Geld den richtigen Stellenwert zugemessen. Eben nicht etwas Objektives, Naturwissenschaftliches, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt, über das wir alle jeden Tag diskutieren sollen.
Ich habe vielleicht das jetzt zum Schluss, obwohl ich das eigentlich als letzte Frage machen wollte. Aber ich will noch mal eine Beobachtung mit dir teilen. Würde mich interessieren, ob du die bestätigen kannst. Und zwar im Moment habe ich das Gefühl, wenn über Finanzpolitik gesprochen wird, dann sind diejenigen, die sich als große Sparer hervortun, sehen Geld oder das Sparen als Selbstzweck. Es wird weniger Geld ausgegeben, um dann sagen zu können, ja, wir haben weniger Geld ausgegeben. Du plädierst dafür, mehr Geld auszugeben für die richtigen Sachen, beispielsweise fürs Thema Bildung. Aber nicht, um dann mehr Geld ausgegeben zu haben, sondern es ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck, um die Wirtschaft in Gang zu bringen, Geld als Schmiermittel zu benutzen. Ist das was wir grundsätzlich, wenn wir über Staatshaushalt, Finanzpolitik reden, uns mitnehmen sollten, dass Geld eben nicht Selbstzweck ist, sondern Mittel zu einem dann höheren Zweck?
Ja, absolut. Also es gibt nicht die eine richtige oder falsche Finanzpolitik, sondern es gibt nur eine Finanzpolitik, die auf unsere Werte passt und das, was wir als Gesellschaft wollen. Und das danach auszulegen, das ist das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, die ganz wichtige Botschaft für uns, die echt Hoffnung machen kann. Wir können das auch in Deutschland. Das ist in manchen Ländern schwieriger, die zum Beispiel keine eigene Währung haben. Wir haben diese eigene Währung. Okay, wir sind in der Währungsunion, aber Deutschland ist besonders wichtig in der Währungsunion. Wir haben deutsche Staatsanleihen, über die hatten wir kurz schon gesprochen. Also wir haben wirklich die Chance, das Geld zu gestalten, nach unseren Werten auszurichten. Das heißt nicht alles kurzfristig, weil unser Wert ist wahrscheinlich auch, dass die nachfolgenden Generationen auch noch gut leben können. Aber das zusammenpassend zu machen, das ist, was gute Finanzpolitik ausmacht. Nicht, ob wir heute ganz toll gespart oder ganz viel Geld ausgegeben haben, sondern dass das zusammenpasst.
Sehr gut. Damit, liebe Philippa, überlassen wir es. Vielen, vielen Dank für das Interview und das tolle Buch, was du geschrieben hast.
Vielen Dank dir.
Das war es also, das Interview mit Philippa Siegel-Glöckner. Ich möchte euch das Buch nochmal zeigen. Gutes Geld, Wege zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft. Dieses Buch führt einen weit hinaus aus der eigenen politischen Komfortzone, aber der Ausflug lohnt sich, sagt Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Ebenso gibt es ein Zitat von Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, der sagt, der Staat als Unsicherheitenreduzierer, darum geht es bei der Autorin, bei ihrem persönlichen Gang durch die finanzpolitischen Herausforderungen, vor denen unser Land heute steht. Beworben wird die gedankliche Offenheit in Verbindung mit sicherem Gespür für Fragwürdigkeit. So werden die Widersprüche der deutschen Schuldenbremse enttarnt und der Reformbedarf benannt. Ja, ich kann euch versichern, das Buch ist für jeden von euch, der das jetzt interessant fand, auf jeden Fall was. Es ist wunderbar eingänglich geschrieben mit lauter Anekdoten und Metaphern und Beispielen, die einen das Ganze verstehen lassen. 24 Euro kostet das Ganze als Hardcover. Das E-Book ist ein bisschen günstiger, knapp 20 Euro. Link dazu gibt's wie gesagt in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Mich würde interessieren, wie fandet ihr das Interview? Lasst uns darüber gerne in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und zwar am kommenden Sonntag um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.